Hallo Matthias.
Hallo Sven.
Grüß dich, einen schönen Sonntag.
Und
Na?
dir auch.
Bist du schon in der neuen Zeit angekommen?
Du
Ja,
meinst
du hast dich verstellt.
die
Also die Zeit.
Winterzeit.
Ja,
Ich stehe
nee,
immer
ich hab.
nachts auf, wenn das ist ja, glaube ich, immer um 2 Uhr, dann muss man dann die Uhr verstellen. Dann stelle ich mir mal den Wecker und stelle den dann entsprechend vor oder zurück. Wobei ich nie weiß, ob vor oder zurück.
Doch,
Aber
ich habe zurückgestellt und ich fühle mich jetzt auch besser. Ich habe zurückgestellt bis Oktober 1937 und schon fühle ich mich wieder komplett richtig. Also
Ja,
nicht wirklich
herzlichen
richtig.
Glückwunsch. Warum
Dankeschön.
gerade 1937?
Ach,
Ist das
weiß
so
nicht, ob
dein
wir
Jahr?
38 nehmen können oder 36. War ich nicht so ganz
Ja.
sicher. Nee, jetzt ist ja alles wieder synchron. Das ist schön. Gut.
Ja.
Haben wir
Wollen
das
wir die
geklärt?
Gelegenheit nutzen, uns bei der EU zu bedanken für
Immer.
die großartigen Möglichkeiten der direkten demokratischen Partizipation? Weil schließlich haben wir ja als EU-Bevölkerung abgestimmt über das Ende der Zeitumstellung, oder?
Ja, ich erinnere mich dunkel. Das ist aber auch schon so, war auch so gegen 36, ne? Nein, also ganz so lange ist noch nicht her, aber ja,
Ja, ich
stimmt,
glaube
da war was.
2018. 2018 war das. Und dann hat man ja wirklich gesagt, das machen wir ganz zügig. Und deshalb wollen die, glaube ich, Ende des Jahres mal darüber diskutieren, wie das geht, oder?
Na super, ja gut, dann rechnen wir ja Ende 2030 damit. Das ist doch gut.
Ja, also ich finde das super.
Ja,
Der wird der Demokratie
Partizipation.
immer, der EU immer vorgeworfen, dass sie alles Mögliche ist und so zentral und so intransparent und lobbygesteuert. Stimmt doch überhaupt nicht. Wir können doch mitwirken. Was soll denn das ganze
Ja,
Gejammer?
das muss dann natürlich umgesetzt werden, ja, über die Jahre. Ja.
Ja, und das dauert halt. Das kannst du nicht von einem Tag auf den anderen so mal eine Zeit
Nein.
umstellen.
Nein. Man kann auch nicht auf irgendwie so, wenn man was, auch wenn man dann was entschieden hat und darauf reagiert, dass es vielleicht falsch war, das dauert natürlich auch 10 Jahre. Das siehst du ja jetzt.
Ja,
Ja.
ja, ja,
Also,
ja, ja.
wir können darüber sprechen, aber wir müssen ja nicht.
Nein, wir müssen nicht darüber. Ich habe ein Quiz für dich vorbereitet.
Ach, wie schön.
Ja.
Ja, da freue ich mich. Kann ich dann in 10 Minuten wiederkommen? Ja, mach mal.
Ja,
Quiz.
ich bin schlecht ausgeschlafen, aber super vorbereitet. Pass auf, ich sage jetzt einen Begriff und du musst so assoziieren und ich sage dann richtig und falsch, okay? Mit nur ein Wort bitte.
Ein Wort.
Hollywood.
Sündenfuhl.
Oh, ja. Ja, ist richtig, ist richtig. Ich hätte
Gut.
jetzt vor allem an diesen Baldwin-Schuss gedacht,
Ach
aber
so, ja, na gut, das gehört ja damit rein.
ja, okay, aber das gilt. Es gibt auf jeden Fall einen Punkt. Tankstelle.
Teuer.
Auch richtig.
Mensch.
Da hat jemand vorgesagt, glaube ich. Wie gesagt, für die Zuschauer erkannte die Fragen nicht. Dritter Begriff, Bundestag.
Das ist so Rohrschachttesting. Das ist eine Kuh mit dem Hut.
Kopulierende Kaninchen.
Ja, so irgendwas, ja. Bundestag. Matthias parkt vor rot-rot-grünen Ampeln. Ach nee, ich soll nur ein Wort sagen. Ampel.
Nee, Genitalien wäre die richtige Antwort gewesen.
Warum?
Ist dir nicht aufgefallen, dass dieser Bundestag uns genitalisch nicht richtig repräsentiert? Ja, es
Genitalisch.
sind also, man zählt ja jetzt Genitalien, das habe ich erst nicht verstanden. Es sind zu wenig Frauen und auch die sexuellen Orientierungen bilden sich nicht so ab, wie sie in der Bevölkerung aufgestellt sind. Ne? Ist dir vielleicht auch schon mal
Ja.
aufgefallen? Und ich dachte jetzt,
Ja.
was soll das und so, aber dann habe ich das verstanden. Das habe ich verstanden, weil Politik wird mit Genitalien gemacht.
Also,
Weißt
dass
du?
der Bundestag ist genitalisch. Ich habe eben gedacht, der Bundestag erzieht Genitalien. Das hätte ich ganz
Nein,
gut
nein, nein, nein.
gefunden. Also.
Nee, nee, aber man muss ja gucken, ob da jetzt eher weibliche oder männliche Genitalien im Bundestag vertreten sind, weil wir ja sonst die Bevölkerung nicht repräsentieren.
Aber das tut der Bundestag doch auch in keiner anderen Hinsicht,
Jetzt werden
oder?
wir hier nicht so fetischistisch wieder.
Entschuldigung.
Jetzt haben wir gerade
Ja,
die
ich
EU
meine,
gefeiert. Lass mich mal bitte meinen Gedanken
ja,
zurück.
natürlich, immer.
Weil früher war ja immer, genau, das ist ja genau das Problem. Also dieses Repräsentationsproblem. Da werden Menschen gewählt, die sollen uns repräsentieren, die machen das aber nicht. Warum haben die das bisher nur unvollkommen und falsch gemacht? Weil sie die falschen Genitalien hatten.
Ach so, daran liegt das. Okay, ja.
Ja, das heißt also,
Na, weiter
wenn
mit
die
deinen Gedanken.
Genitalverteilung in der Bevölkerung identisch wäre mit der Genitalverteilung im Bundestag, wäre dieser ganze Corona-Kram nicht passiert. Zum Beispiel.
Das musst du mal weiter ausführen. Vielleicht bin ich noch zu müde für sowas, ja. Also wenn
Nein, das
das.
wird doch überall beklagt. Und ich meine, das, wie gesagt, mir war das erstmal sehr fremd. Wie gesagt, ich bin für die Naturalisierung von Repräsentation. Das muss an physisch feststellbaren Merkmalen, muss das festgemacht werden, wer in den Bundestag darf. dann ist die Unterscheidung von links und rechts auch sehr viel leichter. Die Linksträger gehören dann eher den linken Parteien an, die Rechtsträger gehören dann in die konservativen Parteien. Und dann hätten wir wirklich eine ideale Abbildung der Bevölkerung und eben auch eine ideale Politik. Weil so Fragen wie Sündenfuhl Hollywood oder auch teure Benzinpreise, die werden ja darüber gelöst.
Okay, und wie willst du das herstellen? Also, dass du jetzt dann die
digital
richtig zusammen...
Also erstmal mache ich
diskriminierungsfreie Kontrollen am Eingang, ob denn auch die genitale Zusammensetzung des Bundestags gewährleistet ist.
Ja, das ist richtig? Ja, das hast du die Diskussion nicht verfolgt. Das wird doch gerade auch tatsächlich diskutiert. Ja, also dass dieser Bundestag uns nicht repräsentiert. Ich meine, einige sagen sogar auch, Bauern wären zu wenig dabei. Ich weiß jetzt noch nicht, welches Genital Bauer ist, aber das wird auch ein Genital sein. Und dann hätten wir diese demokratische Abbildung der Bevölkerung.
Ja, aber da kommen wir ja meinem Ziel auch sehr nah, dass man sagt, wir lassen den Algorithmus die Zusammensetzung des Bundestags bestimmen. Also natürlich irgendwie nicht nur genital, sondern auch was die restlichen Dinge betrifft.
Warum? Welche restlichen Dinge?
Ach ja, das spielt das gar keine Rolle mehr. So der Stand. Oder das, was man so macht, dass da auch mal so eine DM-Verkäuferin mit Herrn Merz sitzt, beziehungsweise 44 DM-Verkäuferinnen, die dann abstimmen über, soll Flugbenzin billiger werden?
Nein. Das spielt keine Rolle. Tatsächlich, also im Zweifelsfall könnte man noch andere ethnische Merkmale hinzuziehen. Das scheint noch ein Kriterium zu sein. Aber es ist tatsächlich eher so eine physiologische Betrachtungsweise, die politische Repräsentation gerade bestimmt. Ich finde das.
Damit ich das richtig verstehe, es bleibt schon dabei, dass das alles, also trotz der genital richtigen Zusammensetzung, bleiben alle Leute, die keinen vernünftigen Beruf gelernt haben.
Wenn das gegeben ist, ist das weiterhin wichtig.
Ja. Nicht, dass wir da Unruhe reinbringen, indem da irgendwelche Leute sitzen, die was anderes als Berufspolitiker sind.
Ja,
das darf ja nicht passieren.
Nein, das darf nicht sein.
Na gut, okay, dann ist ja alles so wie vorher.
Und als Qualifikation, mit dem Unterschied, dass es besser ist. Und dass dann eben auch die Probleme wirklich angepackt und gelöst werden.
Ja, binnen weniger Jahrzehnte.
Genau.
Sehr schön, da freue ich mich.
Aber was hast du denn heute an? Du bist aber mutig.
Ja, ich habe nur heute das solidarische Joshua-Hemd. Also wenn es Leuten so schlecht geht, wenn man so auf die Mütze kriegt, da bin ich ja für Minderheiten. Das kann man ja endlich auch ein Bayern-Trikot tragen als Opfer. Dachte ich, mache ich heute mal.
Sonst schwer, ne? Ihr seid ja sonst immer die Täter, ne?
Ja. Nee, ich weiß auch nicht, ob wir darüber noch sprechen müssen, aber ich...
lass uns bitte. Es ist doch unsäglich, was sie mit dem Jungen machen, oder?
Naja, also ja, natürlich ist das unsäglich, aber man muss ja andererseits auch sagen, weiß nicht, wie weit du dich mit der Philosophie des Fußballs beschäftigt hast, aber das ist, wenn man so Galeano, so südamerikanische Philosophen liest, Fußball ist ja Krieg in kurzen Hosen. So, und wenn ein Offizier sich so verhält wie Joshua, das ist natürlich, also der muss natürlich an den Pranger gestellt werden. Und deswegen
das ist mir viel zu harmlos. Das ist ein Deserteur und der gehört erschossen.
Ja, möglicherweise. Der ist ja auch nur ein Defätist. Also wir sind ja noch in einer Phase, wo man sagt, da wird nur die Inquisition losgeschickt, dann ausgerechnet in Gestalt von, ich glaube, Patrick irgendwie Wasserzieher oder sowas, der so ein IQ auf Zimmertemperatur hat. Das ist in Ordnung. Das kann ja auch jeder. Aber im Grunde schon richtig, dass man da hinterhergeht mit dieser Inquisition. Ich habe dann spontan gedacht, man müsste einfach den Torquemada des Monats erfinden. Also wo man dann einfach...
Was? Entschuldigung, du verwendest die Wörter, die ich noch nie gehört habe.
Torquemada, das war der Kardinal der in der spanischen Inquisition. So. Und dann, Tor des Monats, Torquemada des Monats.
Ach so, okay.
Könnte man einfach über meinem Niveau, aber dass man das vielleicht, das ist ja eine sehr, sehr schöne Übung, dass man Menschen an den Pranger stellt und sagt, wer sich denn diesen Monat wieder daneben genommen hat. Und bei Kimmich, ich weiß gar nicht genau, was der gefordert hat. Ich habe nicht aufgepasst.
Der hat nichts gefordert, der hat einfach nur gesagt, dass er gerade nicht mitmacht, vielleicht später und was anderem. Der wollte halt nicht sich spontan impfen lassen.
Also er hat nicht gesagt, es gibt kein Covid, die Pandemie gab es nie und ich gehe irgendwie nachts auf Intensivstationen.
Nein, er hat sogar gesagt, er sei kein Corona-Leugner.
Ich weiß.
Nee, ich meine, das hilft ja alles nichts, ne?
Aber ganz, ganz kurz, hast du das mitbekommen, dass Frau Brinkmann hat sich ja geäußert?
Die Melanie.
Also, ja, die Melanie. Die Melanie
The
hat
Brain,
ja sich,
nennen
also,
wir sie
The
doch.
Brain hat sich über den Fokus ja zitieren lassen mit Joshua kann mich gern anrufen. und ich setze mich auch neben ihn und halte ihm die Hand, wenn er geimpft wird. Und da habe ich nur gedacht, wenn das jetzt anders wäre, wenn Joshua jetzt irgendwie Nationalspielerin wäre und Melanie so eine weiße alte Frau, die sagt, oh Puppe, Seehofer, ich setze mich auch neben dich und halte dir die Hand, komm mal her. Also ich dachte, oh Gott, wenn das jetzt mal nicht irgendwie ein bisschen komisch war. Mir kam das sehr komisch. Bilder im Kopf. Ich glaube, jetzt ist endgültig soweit, dass er wird sich niemals impfen lassen, wenn er das sich vorstellt. Da hält Melanie Brinkmann meine Hand. Ah, da geht er eher zu Real Madrid.
Nee, gut, aber das war jetzt. Für mich ist die Sendung mit diesem Gedanken fast schon beendet, wobei ich vielleicht nochmal vorsichtigerweise ankündigen möchte, dass ich möchte nicht unbescheiden klingen, noch eine kleine medizinische Weltsensation in der heutigen Sendung parat haben, auch zu deiner eigenen Überraschung. Ich frage nur so viel, sprichst du Fremdsprachen?
Ja, so eine oder zwei schon, ja. Aber willst du dann
Schwedisch?
Nein.
Shit, egal, gut.
Medizinische Sensation aus Schweden, willst du das jetzt machen?
Oder? Nein, das machen wir am
Ende. Ach so, toll, okay, das ist wieder so ein Teaser von dir.
Ja.
Du hast irgendwie, kannst du mir auf Schwedisch erklären, dass der Krebs geheilt ist. Aber das machst du dann irgendwie erst in 30 Minuten. Aber wir machen weiter mit etwas Werbung. Bleiben Sie dran. Nein, okay, gut, dann machen wir das andere erst. Dann bin ich jetzt einfach gespannt. Was haben wir denn noch? Anmeldungen?
Ja, schöne Sachen. Du wolltest darüber sprechen, dass dem Journalismus gerade so viel Gutes widerfährt.
Ja, das wollte ich auch, genau. Ja. Aber ich würde vorher gern noch eins sagen dürfen, weil mir das untergekommen ist. Das passt eigentlich ganz gut mit deiner EU-Bemerkung, also mit unseren hervorragenden Institutionen und Beamten. Es wird ja jetzt, glaube ich, die Lohnfortzahlung wird ja jetzt beendet ab November, wenn man ungeimpft irgendwie in Quarantäne muss. Das muss richtig man ja so auch machen, um diese so Pandemie so zu bekämpfen, um sie immer so richtig.
Muss man die Menschen bekämpfen, das war mir immer schon klar, ja.
Was ich aber trotzdem bemerkenswert finde, ist, dass dieses Aussetzen der Lohnfortzahlung natürlich nicht gilt, wenn du als Beamter in Quarantäne musst.
Finde ich als Beamter natürlich super. Ja.
Finde ich auch super, weil die Diften wurde jetzt einfach klipp und klar differenziert. Da kann man ja den Lohn gar nicht einfrieren bei Beamten. Das ist ja Sold. Also das heißt, die Beamten, die entscheiden, dass du als Ungeimpfter keinen Lohn mehr bekommst, bekommen weiter Lohn, weil ihr Lohn heißt anders. Finde ich sehr konsequent, ist auch erklärt worden. Also es ist schon, müsste man
ja,
dann doch
schämt jetzt, man sich ja wirklich, ja, es ist.
Naja, wenn man das abnickt, also wir sind ja immer an derselben Stelle, wir zwei, dass wir entspannt zur Kenntnis nehmen, dass größere Teile der Bevölkerung das abnicken und das gern so hätten. Mhm. Ja, bitte.
Ich find's erschreckend.
Herr Doktor, du hast den Finger gehoben.
Nee,
doch.
Fällt mir nichts zu ein. Was ist eigentlich die Vorwahl von Stockholm?
Das weiß ich nicht. Willst du da anrufen? Das ist jetzt weitere Teaser-Fragen. Kannst du Schwedisch? Wie ist die Vorwahl von Stockholm? Hast du schon das neue ABBA-Album? Nee, habe ich nicht.
Mach mal weiter. Ich will dich nicht ablenken. Ich bin so aufgeregt.
Wegen der Meldungen, die du noch hast.
Ja, die ich noch habe. Aber ich bin selber so gespannt.
Also im Kurzdurchlauf, das haben ja alle mitbekommen, dass Ole Skambrax gefeuert worden ist vom SWR wegen seiner unbotmäßigen Haltung.
Nee, bitte erklär es nochmal, ich glaube, es haben gar nicht alle mitbekommen.
Ein SWR-Redakteur, Ole Skambrax, der sich geäußert hat, schlicht und ergreifend mit ich kann nicht mehr und ich will nicht mehr diese Zensur und diese Gleichschaltung in den Häusern ertragen. Ich muss jetzt mal sagen, was wirklich Sache ist. Er hat einen offenen Brief geschrieben, den hat Paul Schreier bei Multipolar veröffentlicht. Man hatte darum gebeten, das wie früher auf der anderen Seite der Grenze intern zu regeln. Skambrax hat den Fehler gemacht, sich öffentlich zu äußern und, also um es kurz zu machen, ist dann erstmal freigestellt und dann gefeuert worden. So, das heißt, man darf sich natürlich im Prinzip äußern, solange man sich so äußert, wie es der Sender möchte. Ansonsten wird man gefeuert.
Die Begründung ist vermutlich, dass man ihn gar nicht wegen seiner kritischen Äußerung gefeuert hat, sondern weil er es öffentlich gemacht hat.
Ja, weil er das Betriebsklima entscheidend gestört hat.
Das so vorher wahrscheinlich perfekt
natürlich
und harmonisch war. Ja. Das hört man ja immer wieder, dass so ein tolles Betriebsklima in diesen Redaktionen herrscht. Ja.
Ja, überall, so wie auch in Deutschland ein tolles Klima herrscht. Also es ist ja, solange man das sagt, was der Vorgesetzte sagt, ist das ganz toll mit dem Betriebsklima. Das ist, wir diskutieren das natürlich auch gelegentlich mit so ein, zwei Journalisten, die schon rausgeflogen sind. Also so wie ich ja alles, irgendwie, ich darf mich ja sowieso nicht mehr äußern. Ich war ja vorher mal Journalist. Ich war mal Journalist. Ich habe sogar anerkannt. Ja, ich hatte auch 30 Jahre einen Presseausweis. Bis ich angefangen habe, für Rubicon ab und zu mal einen Text zu schreiben. Und dann hat der DJV beschlossen, dass ich vielleicht doch keinen Presseausweis mehr kriege. Das fand ich schon ganz interessant, aber das kriegt ja keiner mit. Also es bekommt ja
deshalb finde ich es wichtig, dass du es erzählst, ehrlich gesagt.
Ja, das ist ja nicht nur bei mir so, das ist auch bei Walter van Rossum, hat jahrzehntelang für den WDR gearbeitet und eine kulturliterarische Gespräche geführt, aber er hat da dann den Fehler gemacht, ein Buch zu schreiben, Eine Pandemie mit Professor Drosten, sehr gutes Buch. Weiterhin sehr wichtig. Ich könnte es hochhalten, ich mach's nicht. Daraufhin hat man auch Walter gesagt, obwohl das er ja gar nicht in dem Sinne journalistisch für den WDR irgendwie für Unruhe sorgt, du kannst jetzt auch bitte gerne gehen. Also wir haben da noch ein Gespräch führen dürfen, aber dann war es das. Und das passiert
dann. Kann man ein bisschen was dazu sagen, wie das begründet wurde ihm gegenüber?
Nö, also offiziell einfach nur, ja gut, das hat sich ja jetzt irgendwie auch dann, du machst das ja schon so lange, es muss ja auch nicht weitergehen. Das habe ich auch schon vorher ich habe vorher fürs ZDF gearbeitet, irgendwie so bis 2000.
Die war aber auch nichts fies, oder?
Nein, aber so einfach nur irgendwie als...
Du hast fürs ZDF gearbeitet?
Ja, also Guido Knopf
Drehscheibe hat oder?
Nein, weil ich, also jetzt persönliche Dinge hört ja keiner zu, weil ich ganz gut texten kann. Hat Guido Knopp irgendwann beschlossen, wir fragen mal Sven, ob er nicht so Dokumentationen so ein bisschen so sprachlich so ein bisschen schöner macht und so für also ganz banale Dinge, auch keine, also schon Zeitgeschichte, aber eher, ja. Das hörte dann auch auf, also weil ich die falschen Bücher geschrieben habe und dann muss ja der Sender nicht begründen, warum meine Dienste nicht mehr gebraucht werden. Das ist ja auch bei allen anderen Dingen. Zu Beginn dieser Pandemie habe ich in meinem Facebook-Account einen Beitrag von Ken Jebsen verlinkt und kriegte dann von einem Freund, die heißen ja Freunde, einem leitenden Redakteur des ZDF öffentlich Post, ich solle das lassen, er hätte das gemeldet auf der Lerchenschanze, auf dem Lerchenberg und
Moment, das musst du mal erklären, das ist bestimmt, die Adresse vom
ZDF. Ja, das ist der ZDF, ist der Lerchenberg, genau. Und es bestünde, da musste ich nachschlagen, durch mich Verdunklungsgefahr. Habe ich gedacht, das ist doch irgendwas, das ist irgendwie Strafgesetzbuch, oder? Das ist Strafgesetzbuch, das darf man nicht. Aber das war schon auch da, das war ja schon im letzten Jahr, im Frühjahr. Ich dachte, okay, ich verliere meinen Presseausweis, ich darf nicht mal bei Facebook Ken Jebsen verlinken, weil da besteht durch mich Verdunklungsgefahr. Ich werde gemeldet bei der
OSN. Worin bestand denn diese Gefahr? Was ist denn das? Wieso ist, was ist denn Verdunklung?
Ich weiß nicht, was der meinte. Ich glaube nicht, dass er wusste, wovon er spricht.
So Blackout oder was? Oder?
Verschwörungstheorien? Ja, nein, einfach, dass ich Verschwörungstheorien verlinke und verbreite. Ich gedacht habe, okay, das Klima war also schon damals so. Um das jetzt zu Scambrax zu bringen, man kriegt das meiste gar nicht mit. Und wenn ich das Leuten wie meinen noch vorhandenen älteren Verwandten mal erzähle, wir werden dann durchaus gefeuert und aussortiert, dann sagen die, na, das kann doch gar nicht sein. Also auch so, dass so YouTube-Kanäle gelöscht werden, das käme doch dann in den Medien, in der Tagesschau, das würde ich doch dann lesen. Ich dachte, nein. Ja, gut, okay. Das ist, scheint für viele so wirklich die Wahrnehmung zu sein, dass man sagt, ja, wenn das jetzt passieren würde, dann würde ich das doch lesen können in der Zeitung. Und das stimmt, müsste man ja eigentlich auch. So, jetzt höre ich auf.
Nee, gar nicht. Das ist, also mich überrascht das natürlich nicht so massiv, weil ich zumindest selber auch schon Opfer von Zensur geworden bin. Und natürlich auch weiß, dass es Listen gibt mit Menschen, die kritische Stimmen erheben, die man dann mit der Entfernung aus dem Leben bedroht. Aber dass das schon so lange läuft und... Das ist natürlich sowas, man muss ja aufpassen, dass man jetzt nicht Begriffe verwendet, die an andere Zeiten erinnern, ne? Aber es klingt ja schon nach einer Säuberung oder nach einer Sanktion von Meinungsfreiheit, insbesondere von den Instanzen, die sich ja immer als Gewährleister derselben darstellen. Das ärgert mich einfach, ne?
Nee, das ist ja das Verrückte an der Situation. Also, dass man sagt, was wir von Anfang an gesagt haben, ihr müsst euch, natürlich ihr FAZ-Bild und so weiter, müsst einen riesen Lärm machen, wenn KenFM oder Rubicon gelöscht werden. Weil ihr müsst euch genau für diese andere Meinung einsetzen, sonst habt ihr ja irgendwie, macht ihr euren Job nicht, sonst seid ihr Propaganda. Und das ist das, was wir jetzt die ganze Zeit erleben. Ich bin mal gespannt, ob irgendwann doch mal sich ein Redakteur mit dem Arsch in der Hose findet. Also neben Ole Skambrax oder auch mal 10, die einfach sagen, nee, so geht das nicht. Also wir kommen unserem öffentlich-rechtlichen Auftrag nicht nach, irgendwie demokratische Meinungsbildung herzustellen. Das ist nämlich der Auftrag.
Habe ich auch schon mal gehört, tatsächlich.
Hier gibt so einen Rundfunkstaatsvertrag, heißt das da. Ich ganz sicher.
Bildungsauftrag und so weiter, harter Punkt, ja gut. Also ich meine, ich glaube, dass selbst, also für mich war das nicht alles bekannt. Ich glaube, dass unsere Zuschauer davon auch profitieren, dass wir mal solche Einblicke ermöglichen. Wenn ich gerade noch mal was Unsachliches sagen darf.
Immer.
Würdest du dir was ausmachen, mal bei der Nobelpreis beim Komitee anzurufen und mich da vorzuschlagen?
Ja, mach ich gern, warte.
Das kannst du auch nach der Sendung machen. Also deshalb, weil es
okay.
Stockholm und so, das wäre total toll. Ich werde das auch gleich verstehen, warum das erforderlich ist.
Ich ahne was.
Mir ist ja wirklich was Sensationelles gelungen. Es ist der Hammer. Und ich werde es gleich vor laufender Kamera auch vorführen. Ja, und ich glaube dann...
was willst du denn? Welchen Nobelpreis willst du? Den für Medizin?
Ich wollte eigentlich Medizin, Frieden und Literatur.
Boah, also Bertrand Russell hat 2 gekriegt, das weißt du, ne? Ich glaube, das war der einzige. Du willst 3.
Ja, auf einmal.
Okay.
Oh. Weil ich eine medizinische Sensation zum Weltfrieden in gehobener Sprache vorführen werde.
Aber das dann lass uns noch kurz durch die paar fehlenden Nachrichten hecheln, wenn wir noch welche haben. Also meinen völlig banalen Kram.
Nee, gar nicht.
Ich meine, muss mal die Reihenfolge mir hier jetzt kurz. Das ist ja so.
Du wolltest was zu Herrn Kickel noch sagen.
Ja, Herrn Kickel wollte ich was sagen. Zum Dünger wollte ich noch was sagen. Ich habe so Zettel hier. Ich wollte aber auch noch was zu dir sagen. Aber da du ja sowieso so viele Nobelpreise kriegst.
Nee, das machen wir auch noch. Nee, das kann
ich
mal.
Nein, Herrn Kickel wollte ich nur irgendwie, wir können ihn am Ende auch nochmal wiederholen. Herr Kickel hat ja eine, wie ich finde, sehr schöne kleine Rede gehalten oder 30 Minuten mal gesprochen.
Sag doch mal schnell, wer das ist. Das ist kein Fußballer, oder?
Nee, das ist so ein österreichischer Nicht-Fußballer. Ja, der Kickel heißt, der Tipp Kickel. Ja, der nochmal zusammengefasst hat, was wir ja auch die ganze Zeit sagen, dass wir uns in einer epidemischen Dummheit von epochaler Lage befinden. Und einfach mal die Punkte zusammengefasst, aber mit der Hoffnung, dass wir am Ende zu so einem, ja im Grunde zu so einem 3G der Geimpften und der Ungeimpften oder nee, der Geimpften, Gedisten und Genesenen kommen. Also dass man sagt, es ist ja auch die Geimpften merken jetzt langsam, dass also irgendwas nicht stimmt, hoffe ich jedenfalls.
Kräuter führt, ne? Das ist ja interessant, während man den Kimmich auf der einen Seite ja an den Pranger stellt, kann ja Kräuter führt, glaube ich, nicht auflaufen, weil die alle Corona haben, obwohl sie geimpft sind. Oder wie war das, ne?
Ja, also da würde ich ja am liebsten jetzt mal irgendwie eine halbe Stunde mit dir. Nee, wir können mal, lass mal 2 Minuten versuchen, bitte, weil mir das gestern aufgefallen ist bei den Numbers, die Bert Egartner für Oval Media macht. Wir verlinken das auch gern mal. Das ist so ein Zurückführen auf den Anfangspunkt, was ich wichtig finde, dass man sagt, wo sind wir eigentlich losgefahren und wo sind wir jetzt? Also wir haben die gleiche Situation wie vor, wie Anfang 2020. Wir haben eine von der WHO definierte Pandemie, die einfach nur heißt, da ist was Ansteckendes, es ist nicht besonders gefährlich. Wir haben eine Infektions-Fatality-Rate und so weiter, die alle im harmlosen Bereich sind. Man muss daran erinnern, wir haben einen PCR-Test, der nicht funktioniert, so, der nichts hergibt. Jetzt nehme ich doch. Jetzt
pass mal auf.
Nee.
Ja, doch. Wir sind in der Gröpatz, der größten Pandemie aller Zeiten.
Ja,
okay. Ja, und mach mir das jetzt nicht kaputt, weil ich sonst den Nobelpreis nicht kriege.
Ach so, na ja, gut, dann muss ich jetzt, gut, dann vergessen unsere, wer ja noch, also wenn jemand anders noch zuhört, vergessen die das gleich wieder, bevor du den Nobelpreis gewinnst. Ja. Oder soll ich wirklich aufhören? Ja, ich soll aufhören. Ich soll nicht mit dem.
Doch. Nein, mach weiter. Ich wollte nur den Grünpatz loswerden.
Dieses Zurück auf die Außensituation. Wie ist eigentlich die Lage? Wir haben genauso viele Menschen wie letztes Jahr auf den Intensivstationen. Wir haben nur eine höhere Auslastung, weil wir die Betten weggestellt haben. Also es sind so um die 20.000 im Moment. Und, aber wir haben halt nicht mehr so viele Betten. Weil nicht mehr so viel Pfleger. Wir können die nicht mehr so gut bedienen. Das heißt, es sieht dann so
aus. Wegen der Pandemie. Genau.
Ja, weil wir haben ja das Gesundheitssystem so schön ausgebaut im Rahmen der Pandemie. Aber nochmal, der PCR-Test war von Anfang an fehlerhaft und das ist eine Idee von Krischi. Und wir, deswegen, jetzt halte ich es doch mal hoch. Also Walter, der ja beim WDR nicht mehr arbeiten darf, hat dieses Buch geschrieben. Ich hoffe, man kann die Frisur erkennen. Und es ist weiterhin leider wahr, dass es gar nichts taugt, dieses Instrument. Also der PCR-Test sowohl im Falsch-Positiven als auch im Falsch-Negativen irgendwie nichts taugt. Ich verlinke das gern nochmal. Und dass man einfach, ich manchmal mich erinnern muss, dass wir weiterhin ja gar keine schwierige Situation haben. Jetzt höre ich auch auf.
Ja, aber was wir haben, das ist ja schon ganz wichtig. Was wir haben, ist ja, dass wir medizinisch in derselben Situation sind wie vor wie vielen Jahren, ja, aber gesellschaftlich dann doch in einer anderen. Ja, wir haben also gewisse Einflüsse auf die Seelen der Menschen ausgeübt. Wir haben die Wirtschaft in gewisser Weise in eine Disruption geführt. Wir haben auch Menschen mit experimentellen pharmakologischen Produkten beglückt. Also insofern hätte man jetzt ja Resultate erwarten können, oder? Ja, du musst dich, dein Hörgerät, genau.
Ich muss mein Hörgerät, weil du gerade mir wieder wegschmierst, aber ich höre dich noch, hoffe ich.
Hörst du mich, ja?
Ja, ich höre dich so ein bisschen knatterig, aber die Technik hier, ja. Mhm.
Ja, das ist ja schon der Hammer, ne? Also man hätte ja sagen können, irgendwie muss man ja mal nach dem Erfolg der Maßnahmen gucken. Und entweder haben sie einen oder sie waren gar nicht erforderlich. Und schön, dass du daran nochmal erinnerst, weil wir haben das ja alles schon so hingenommen. Das sind ja Selbstverständlichkeiten letztendlich, aber das hat nicht dazu geführt, dass es aufgehört hat, sondern die haben es ja gerade durchgezogen, weil wir uns dran gewöhnt haben, an den ganzen Krimskrams. Ne? Schon schrecklich. Ne? Und auch, dass man jetzt hört, ja, die Impfung kann ja auch nicht funktionieren, wenn es keine dritte gibt, finde ich auch ein starkes Argument.
Ja, aber wenn man das eben auf den Tisch legt und sagt, was hat denn das jetzt gebracht? Nein, das bringt jetzt gar nichts. Wir machen aber jetzt, wiederholen jetzt die Dummheiten. Und das ist ja dieses Prinzip, also ich glaube, es gibt auch eine Definition für Irrsinn, die so lautet, wenn man sagt, dass man behebt das jetzt wieder mit den gleichen Methoden, die vorher schon nichts gebracht haben. Das ist tatsächlich galoppierender Schwachsinn. Ja, aber es scheint ja keinen zu stören oder es scheint ja keiner adressieren zu wollen. Jetzt müssten wir über was ich seit Wochen versuche, du weißt das, auch Lokratie reden, aber wir können das auch gerne mal weglassen. Nein, also dass man sagt, ich mach's ganz kurz.
Du weißt, sag mir doch auch Lokratie, das ist, glaube ich, ein Kompliment für die Mehrheitsbevölkerung, oder?
Ja, das gibt, wir reden ja immer noch und auch du und andere, die ich sehr schätze, hoffen ja auf die Rückkehr zur Demokratie, also dass wir wieder solche Verhältnisse haben. Ich glaube.
Und sei es auf dem Wege der Genitalien.
Genau, der Weg der Genitalien, ja. Goethes genitalische Reise. Ja, nein, das ist, wenn man sich klar macht, es gibt in dem alten, bei Aristoteles gibt es ja diese Verfassungsform, aber es gibt von Polybios erweitert, also einen Verfassungskreislauf, in dem nicht nur die Demokratie eine Rolle spielt, sondern auch der hässliche Zwilling der Demokratie. Und das ist die Ochlokratie. Das ist die Herrschaft des Pöbels. Und das ist schon ganz gut beschrieben. Also was er damals schon vorhergesehen oder gesagt und beobachtet hat, ist, es kommt dann zu einem Zustand, in dem der Pöbel sich gegenseitig sozusagen auch in alle entscheidenden Positionen wählen darf und man einen nicht versiegenden Nachschub an völlig für die Ämter völlig ungeeigneten Personen, der auch immer dümmer wird, in diese entscheidenden Positionen bekommt. Und das ist im Grunde das, was wir
jetzt. Du sprichst über die Antike, ja?
Ich spreche jetzt von denen, die da im Moment, also wenn man sagt, das
führt. Weil heute haben wir doch die Besten der Besten, das muss man doch auch sagen.
Das führt dann am Ende zu Leuten, wo man sagt,
das ist doch eher Aristokratie.
Ja, ich habe mir auch einen Aktenvernichter gekauft, aber der will nicht Kanzler werden und ich würde, Frau Baerbock würde man ja unter normalen Umständen nicht unbeaufsichtigt Regale beim DM einsortieren lassen. Aber dass man sagt, wenn das dann soweit ist, also wenn man diese auch Lokratie so, das ist auch eigentlich jede Hoffnung verloren und das folgt dann leider auch nur noch die Möglichkeit Monarchie oder Diktatur. So, und jetzt höre ich auch auf und
muss mal ganz. Nee, aber den Gedanken denke ich gerne weiter. Nee, du bist immer so brillant und endest dann in ganz, so einer Bescheidenheit. Ich würde den Gedanken gerne noch eine Schraube weiterdrehen, wenn ich darf.
Ich muss dich mal ganz kurz live unterbrechen, weil live ist eben live. Ich stecke jetzt meinen ganz komischen Kopfhörer hier in meinen Rechner.
Soll ich so lange mal ein Buch hochhalten?
Du kannst so lange ein bisschen Musik machen oder irgendwie.
Ja, oder ich könnte auf die medizinische Sensation vorbereiten, die vielleicht gleich erfolgen wird. Ich würde sagen, bitte schauen Sie jetzt gemächlich zu, wie Sven gerade hier
das
im
toll.
Fokus seiner Kamera auf seinem Schreibtisch rumkramt. Mal
gucken, was jetzt passiert.
Passiert auch nichts.
Matthias, bist du noch da? Ja, da bist du. Ja, schön.
Da bist du nicht.
Ja, ich sehe dich wieder. Ach, das ist schön.
Ich wollte noch was zu Ochlokratie noch sagen.
Ja, unbedingt, unbedingt, ja.
Also finde ich als Phänomenbeschreibung zutreffend, wobei ich mich dann auch so ein bisschen schäme, weil man denkt, naja, man selber zählt sich ja nicht dazu, Ochlokraten sind die anderen, ne? Also das ist, aber das ändert nichts daran, dass das möglicherweise zutreffend ist. Das Interessante ist, dass wir auf der anderen Seite natürlich auch noch Kräfte haben, die davon profitieren, dass da jetzt nicht die engagiertesten, klügsten und selbstlosesten Menschen in den Parlamenten sitzen. Also das macht es ja für die, deine Freunde Bill und so weiter auch noch leichter, oder?
Mhm. Ja, weil, klar. Naja, weil der Pöbel, das ist der Begriff, ist ja nicht von uns, aber ja auch glaubt, dass er da das Richtige für sich selbst entscheidet. Das ist natürlich jetzt auch tricky. Wir können ja gleich mal drüber sprechen, was wir in Zukunft noch so machen können, wir zwei. Mhm. Werden wir ja auch. Da würde ich aber jetzt doch gerne, darf ich dein Buch hochhalten? Ich habe eben schon ein Buch
hochgehalten. Ist ja hochgehalten. Nicht meins, aber halt's mal hoch.
Okay, mal, Uli, ich halte mein Buch hoch. Ja, ich halte mein Buch hoch, schon wieder. Ich muss jetzt ein bisschen so schräg halten. Mhm. Ja, so kann man das aber, glaube ich, sehen. Empfehle nicht dir, weil du das kennst, sondern allen, die uns hier zuschauen, dieses Buch Schöne Neue Welt 2030, weil ich es mit großer Freude gelesen habe. Ich kenne ja einige der Autoren und den Herausgeber Uli Mies natürlich auch, aber ich kenne auch den Autor des Vorwortes. Das bist nämlich du. Und ich habe beim Lesen, also nicht nur habe ich einen neuen Begriff gelernt, Echolalie heißt es, glaube ich. Mhm. Das klingt so ein bisschen nach Jagd, aber ist gar nicht.
Also das ist Halali, was durch den Wald zurückschallt. Ne?
Ja, also einmal das.
Soll ich Ihnen erklären, den Begriff?
Ja, ich kann dich auch vorlesen. Also du kannst dich aus 5 Minuten zurücklehnen. Ich lese alles vor, was du geschrieben hast. Oder du verteilst es an alle Leute, die du kennst. Oder wir tun es in die Fußnote.
Also bitte nicht kaufen, das Buch. Ja? Also ihr leitet es euch in der Bibliothek aus.
Das ist immer so das für eine Haltung.
Nein, ich schäme mich.
Nein, also deines Textes, Buch soll man auf jeden Fall kaufen. Das
genau,
ist wirklich
aber nicht
großartig.
Wegen meines Textes.
Ja, den Text von Matthias Burchert, den schicken wir per Post an alle, die heute zugucken. Matthias macht das aus eigenen Mitteln. Nein, aber wir könnten vielleicht fragen, ob wir zumindest die 2, 3 Sätze, die ich wirklich, wo ich nur sagte, mein lieber Herr Gesangverein, also deswegen, ja, die würde ich gerne in die Fußnote setzen. Einmal den zur Echolalie, die kannst du gerne mal erklären.
Mach das lies ruhig auch vor. Komm, lies doch mal vor.
Ja, du musst ja eine Lesebrille aufsetzen und hier vorlesen. Wie peinlich ist das denn? Ja gut, kann ich auch machen. Pass mal auf hier, Burchard. Okay, pass mal, mit hier. Bayern mit Lesebrille. Die Echolalie, okay. Da habe ich was gelernt. Unsere Sprache wird zum Kommunikationsgeräusch verkümmern, zur Echolalie im Gatter der herrschenden Narrative, hysterisiert oder entartikuliert zum herdenaffimen Blöken. Das ist ein Satz, wo ich mich dann immer gerne zurücklehne und denke, ach Mensch, der Burchard, der kann Sachen, der kann Sätze. Warte, ich habe noch so einen. Darf ich noch einen?
Ja, soll ich ihm Echolalie erklären?
Ja, mach mal.
Das ist das Nachplappern. Das ist eine Form von habitueller oder permanenter Sprachstörung, die nicht das eigene sagt, sondern die das Echo, ne, das Nachplappern und das Lallen schwimmt in diesem Wort. Also ich wollte netterweise sagen, dass die Menschen nicht mehr selber überlegen, was sie sagen, sondern dass sie das nachplappern, was man ihnen sagt. Weil das aber so fies geklungen hätte, dachte ich, nehme ich ein Fremdwort, dann merken es nicht alle sofort.
Ja, dazu hat Harry Rowald, glaube ich, mal gesagt, ich habe zwar zu einem eine Meinung, aber ich formuliere das immer so einfach, dass man nicht glaubt, dass es stimmt.
Ja. Ich mache es im Grunde umgekehrt. Ich habe von nichts eine Ahnung, aber es klingt so, als wäre es tiefsinnig,
ja,
weil ich Fremdwörter verwende.
Und da wir unter uns sind und ich dir Komplimente gerne mache, lese ich dir jetzt noch einen Satz von dir vor. Darf ich?
Ja, ich bin gespannt.
Also besiedelt von kybernetischen Parasiten irren die Spaltprodukte der Gesellschaft durch die Ruinen ihrer Lebensform. ungebildet und unvermögend, die Kultur, von der sie gezehrt haben, aus eigener Kraft zu erhalten, geschweige denn zu restituieren. Das ist so, diese Momente, wo ich denke, ah, jetzt lehne ich mich zurück, lasse mir diesen Satz noch ein bisschen auf Zunge und im Hirn zergehen.
Ja, der Text ist ja relativ kurz.
Ich weiß, ja,
das ist auch verdichtet, den muss man in Wasser werfen.
Von kybernetischen Parasiten irren die Spaltprodukte der Gesellschaft durch die Ruinen. Was für ein herrliches Bild. Gut, also das ist das eine, aber du beendest ja deinen wunderschönen Text mit einem Traum, der mich dann, das ist jetzt, wie gesagt, alle anderen können sich ja kurz die Ohren zuhalten, aber dafür schätze und liebe ich, obwohl wir uns nicht immer einer Meinung sind, dich, dass du diese Höhe hast, dass du sagst, du formulierst es so, dass man es überhaupt erträgt, aber es ist schon finster, der Einstieg in den Text ist ja, das ist ja der reinste Finsternis und beendest das mit einem Traum, in dem auch alle Reiz- und Schlüsselwörter für mich
doch vor.
Vorkommen. Auch das noch, das dauert ja viel zu lange.
Aber
da kommen,
der ist
schön. Wunderschön, dieser Traum, aber da kommen diese ganzen, du evozierst diese ganzen Bilder von der Zeit, wo man noch irgendwie die Sonne scheint und dann fährt irgendwie, kommt der Begriff Daimler sogar vor. Also irgendjemand fährt mit einem Daimler.
Der Bürgermeister.
Der Bürgermeister fährt mit dem Daimler zum Rathaus. Genau. Endend in diesem schönen, perfekt gebaut, in diesem schönen Satz, glaube ich, du könntest mich korrigieren, dass im Nachbartisch im Café draußen sitzend dann jemand niest und wir lachen und rufen Gesundheit.
Ja. Also das ist herrlich. Wäre für mich der Inbegriff des Rückkehrs, der Rückkehr zu dem, was man ja erträgliches Leben nennt. Also ich
zu so einer alten Form von Normalität. Und das ist genau der Punkt, an dem ich einhake. Das ist so schön, dass der Matthias.
Nee, lass mich mal gerade, damit jetzt die Leute nicht denken, dass ich da irgendwie eine Marzipanwelt male. Ich habe einfach das beschrieben, was jeden Tag zu unserem Leben gehört. Und mein lieber Sohn hat was sehr Kluges gesagt. Er hat gesagt, früher hat er im Rahmen des Normalen ab und zu dystopische Elemente gesehen. Jetzt entdeckt er ab und zu im Rahmen der Dystopie nochmal was Normales. So. Und ich habe versucht jetzt mit diesem Text, das sind ja Kleinigkeiten. Die Sonne scheint, die Quitten blühen, die Schüler stehen am Kiosk, der Wind bläst und man geht raus und hat gute Laune. Das ist doch jetzt nicht irgendwie eine Utopie, die irgendwie maßlos oder irreal wäre, sondern das ist eigentlich eine Würdigung dessen, was wir als alltägliches Leben gar nicht so zur Kenntnis genommen haben. Und wenn du das schon als, ja, vielleicht als übertriebene Naivität oder kitschnahe Projektion empfindest, zeigt das für mich eher auch, wie entfernt wir von dem allen eigentlich sind, oder?
Ja, das ist nur die Frage. Also erstens, ja, ich möchte da auch gerne hin. Ich empfinde sofort ein Gefühl, dass ich sage, ich möchte hin. Ich möchte jetzt auch in dieses Café, da fährt der Daimler vorbei und so weiter. Aber ich finde es auf der anderen Seite auch gefährlich, auch gerade in seiner Schönheit, weil man sagt, also diese alte Normalität, das ist ja das, was ich Team Old nenne. Also dass man sagt, solange wir nicht anerkennen, dass wir uns wirklich in einem Endspiel und in einem Krieg befinden, in dem es nicht zurückgeht in diese Welt, wo der Bürgermeister... Weil der Bürgermeister darf nichts mehr entscheiden und der Daimler darf nicht mehr fahren, weil der die falschen Stoffe ausstößt. Und dass man sagt, nee, wir brauchen eigentlich neben diesem Erinnern daran, das war schon ganz schön gut, ein, zwei Kleinigkeiten, so Versatzstücke, dass man dann schon sagt, der Kellner sitzt mit am Tisch und isst auch Schwarzwälder Kirschtorte, weil irgendein Roboter-Sklave den Kaffee serviert, ohne zu kleckern. Also das nur mal so in die Tüte gesprochen, dass man sagt, wir müssen anerkennen, dass wir uns in einem Krieg befinden. Und es wird
das
nicht.
Das ist eine Vorkriegsszene, das ist ein Rückblick.
Ja.
Ehrlich gesagt, ich habe den Text auch nicht geschrieben als Ausblick oder erstrebenswerte Vision, sondern als eine Erinnerung daran, was wir verloren haben, um das Kriegerische des Krieges zu zeigen. Ich beginne den Text ja eigentlich mit dem Hinweis auf Marinetti, den Futuristen, und der sagt, wir lassen uns den Krieg feiern, diese wunderbare Hygiene der Welt. Ja, und ich versuche dem Text eigentlich den Zusammenhang von unserer Zeit mit kriegerischen Auseinandersetzungen zu zeigen. Und das war einfach ein Bild von Frieden, aber ich glaube, du würdest es missverstehen, und das muss ich mir dann als Autor natürlich auch vorwerfen, wenn es so aussieht, das ist die einzige Weise, in der es Frieden geben kann. Aber es erinnert uns daran, dass sowas wie Frieden einmal wirklich war. Und das gibt uns die Hoffnung, dass Frieden auch jederzeit wieder möglich sein muss. Das war meine Absicht. Und dass man auch nochmal daran erinnert, dass es so ein
Absolut.
kleines Flämmchen in uns gibt. Ich glaube, ich weiß nicht, wie dir das geht, aber ich glaube, dass wir in unserem inneren Herzen Bilder oder kleine Geschichten oder Erinnerungen haben, an denen wir uns in dunkelsten Stunden wärmen. Selbst wenn, also jetzt gar nicht mal nur in Corona-Zeiten, sondern auch wenn uns nachts irgendwie die Todesangst beschleicht oder so irgendwas. Und dann gibt es irgendeinen wärmenden Gedanken. Und den wollte ich da ein bisschen beschwören. Ja, also dass
Absolut,
der
das ist
jetzt
es dir
nicht
auch.
sozusagen als politische Utopie schon irgendwie alle sozialen Fragen beantwortet und dass vielleicht auch nicht alle Genitalien repräsentiert sind in dem Text, das kann auch alles sein. Aber darum ging es mir nicht.
Nein, es ist dir ja vollständig gelungen, also genau, dass man über dieses bekannt, du, wie gesagt, du rufst das bekannte Gefühl zurück, das ist warm und das will ich auch. Und warum soll das nicht wieder möglich sein? Deswegen wollte ich dich da auch gar nicht, ich wollte dich gar nicht korrigieren. Im Gegenteil, nur dass man sagt, wir müssen uns im Klaren sein.
Das wird es nicht mehr
Und
geben.
es hilft, genau, aber es hilft vielleicht, wenn man dann noch, das ist ja mein ein alberner Vortrag mit Saarland und Schleswig-Holstein und Teammensch und Radikalhumanismus, dass man sagt, lass uns doch mal diesen Reset, aber einen anderen Reset machen und auch denken und formulieren. Ich weiß, ihr
Das
wollt
müssen wir
alle nicht
zusammen
mit
nochmal
mir.
machen. Also ich persönlich, ich bin mir fest, bin fest davon überzeugt, dass das alles wieder geben wird und zwar schon in ungefähr 15 Minuten.
Das ist wieder. Warte, lass mich noch kurz meinen kurzen Nachrichtenüberblick beenden. Nein, wir haben ja gar keine Nachrichten mehr. Nein.
Ja, trotzdem, wir können den Punkt ja trotzdem noch weiter verfolgen, nämlich was ist die Planke? Ich hatte letztes Mal diesen Begriff ja gebracht und ich habe gesehen, dass in den Kommentaren ja, auf Resonanzen gestoßen sind, aber dann auch Menschen schrieben, ich habe gar keine Planke oder lass uns die Planken zusammenbauen. Ne? Und
Ja,
gibt
das
es
ist
die
schön,
richtige
das ist die
Planke?
ganz, genau, das ist die ganzen Planken zusammenschieben und dann haben wir doch wahrscheinlich eine Insel oder ein Land. Das ist ja das, was ich immer wieder versuche zu sagen. Lass uns doch mal alle zusammen in ein Reservat ziehen oder nach Schleswig-Holstein oder aber ich finde ja da keine Unterstützer, dich auch nicht. Also niemand möchte mit mir das Saarland irgendwie haben. Niemand möchte im öffentlichen Raum die Forderung stellen, gebt uns ein eigenes freies Land. Gebt uns die freie Deutsche Republik. Ihr könnt eure Volksrepublik Deutschland ja gerne behalten, ihr 70%, und könnt da irgendwas anderes machen, also diesen totalitären Staat mit Social Score und so weiter. Und lass uns doch mit dem Daimler irgendwie in ein Reservat fahren
Ja.
und da ein eigenes Krankenhaus bauen, in dem man behandelt wird, ohne dass es irgendwie, dass man eine Karte vorzeigen muss. Es gibt ja solche Gesellschaften, so ich glaube, im Norden gibt es das Land Dänemark, da machen die das so. Also warum sollen wir nicht auch hier sowas machen?
Es gibt diese
Ja.
Gesellschaft für bedrohte Völker. Ich weiß nicht, ob du die kennst.
Die Gesellschaft
Hast du schon mal
für.
gehört? Gibt es
Nee.
wirklich? Ja, die kümmern sich darum, wenn so indigene Populationen irgendwie von zivilisatorischer Kolonialismus bedroht sind. Ernsthaft, ne? Also, dass du sagst, da gibt es halt so unentdeckte Kulturen irgendwo in den Wäldern des Amazonas, keine Ahnung. Und dann gibt es eben den Gedanken, dass man also nicht nur Naturschutz, sondern auch Menschenschutz für bedrohte Völker. Kennst du nicht Gesellschaft für bedrohte Völker? Fand ich
Doch,
immer
aber
sehr, sehr interessant.
wer wäre das denn jetzt? Also
Ja,
wir wären dann ja kein, wir sind
wir
noch.
sind ein bedrohtes Volk. Also ich meine, wenn ich ein Meckes irgendwie im Tibet aufbaue, dann schreien alle auf. Aber wenn wir hier so 1,5 Jahre Kulturabbruch machen, so mit der Merkel-Abrissbirne, dann kratzt das keinen. Und vielleicht ist das ja auch unsere Perspektive, dass wir sagen, wir möchten in ein Reservat, oder? Aber du hast ja da mir bei unserem Vorgespräch erzählt, dass das Reservat nicht die Lösung ist. Du
Na,
weißt, was ich meine, ne?
ich
Der
würde das schon.
Mensch da in Amerika, der sagte, es ist nichts mehr passiert, seit uns diese
Ja,
kulturellen Grundlagen geraubt sind. Erzähl das mal, das fand ich sehr beeindruckend.
das schließt den Kreis zu dem vorhin genannten Walter von Rossum und seinem WDR-Format, weil mir ist das wieder ein- und aufgefallen. Ich halte jetzt ein drittes Buch hoch, Matthias, sei mir nicht böse.
Nein, das ist.
Das ist dieses hier, man muss es nicht mal lesen. Es ist von Jonathan Lear und heißt Radikale Hoffnung. Ethik im Angesicht kultureller Zerstörung. Das ist etwas, was Walter und ich dann auch noch auf dem damals noch zugänglichen Westdeutschen Rundfunk ein bisschen verhandelt haben. Das Buch ist ein bisschen enttäuschend, aber die Geschichte, also die Jonathan Lear erzählt, das betrifft uns heute sehr. Der hat sich um die Crow gekümmert. Die Crow sind Indianer. Man darf Indianer sagen, weil die Crow darauf bestehen, dass sie Indianer sind. Und man muss auch nicht sagen, da sprach die Anführerinnen der indigenen Bevölkerungen, sondern man darf sagen, da sprach der Häuptling der Indianer. Und der letzte war Plenty Coup. nicht Kuh wie Kuh, sondern Französisch. Die Crow sind irgendwann ihrer gesamten kulturellen Grundlagen beraubt worden. Das zum Crow-Leben gehörte zweierlei, also Büffeljagen und die Kuh. Eine Kuh ist ein Stab, den man tatsächlich symbolisch auch dem, vor dem Gegner irgendwie mal in den Boden steckt, auf dem Pferd sitzend mit Tempo und sagt, hier Matthias, stecke ich dir mal einen Stab in die Erde, der heißt, du bist tot. Weil es eine kriegerische Auseinandersetzung immer wieder mal gibt. Und man, der Kuh ist sozusagen eine Ansage vorneweg. Ja? Das gehörte zu, aber es gehörte auch zum Leben der Crow.
Zum guten Ton, gibt, ab und zu mal das Ding da so reinzupieksen.
Ja, weil es einfach gesetzt war, dass man sagt, es gibt Dinge, die sind größer und wichtiger als der Tod. So, und das ist einfach immer ganz, ganz verkürzt gesagt, dass die Crow irgendwie diese Dinge waren kulturell konstituierend. Also man jagt Büffel und wer diese Kuh-Geschichten besonders gut kann, und sei es nur als Drohung, als Grenzsetzung, na, komm mir nicht zu nahe oder tatsächlich irgendwie ein paar Skalps von anderen sammelt, das ist irgendwie dann anerkannt. Mit dem Auftauchen der anderen Leute da in den USA ist das dann irgendwie verboten und so weiter worden. Also die Crow mussten dann in ein Reservat. Und der letzte Häuptling der Crow hat diesen schönen und erschütternden Satz gesagt zu seinem Biografen, danach ist nichts mehr geschehen. Mhm. Das hat Jonathan Lear animiert, da jetzt irgendwie auch sich darüber ein paar Gedanken zu machen. Und ich fand das bemerkenswert und auch erschütternd, weil man tatsächlich sagen kann, das stimmt natürlich nicht, Häuptling. Danach ist eine ganze Menge geschehen. Aber wir befinden uns auch an so einer Stelle, wo man vielleicht rückblickend
sagen Vielleicht hat muss, er aber trotzdem recht. Vielleicht hat er recht.
Ja, ja, eben. Und vielleicht haben wir auch recht, wenn wir sagen, nach 2020 ist nichts mehr geschehen, weil unsere kulturelle Grundlage weg war.
Genau.
Das heißt, weil wir uns als Menschen verabschiedet haben voneinander und von all diesen Dingen, wo wir immer noch als Team Old und sentimental denken, naja gut, das wird ja irgendwann wieder zurückkehren und das wird ja wieder schön. Ich habe das Gefühl, wir sind an so einer Stelle, wo man sagt, wenn wir jetzt nicht wirklich die Kurve kriegen, dann werden wir so wie dieser alte Häuptling irgendwo sitzen in Bayern und sagen, danach ist nichts mehr geschehen. Also ist die Menschheit ist da stehen geblieben und gestorben. Und wir können nur noch konstatieren, ja, wir können uns vorher erinnern an den Daimler, aber dann ist das so, ja, was wir jetzt beobachten. Also es wird irgendwie immer mehr gehetzt aus und es wird immer mehr gespalten und demnächst kommen wir dann irgendwie in ein Lager, nicht in Reservate. Das Menschliche ist weg.
Ja.
Ja, und das deswegen finde ich das auch als Mahnung wichtig, also dass man sagt, in unserem Fall wäre es noch so, in deinem und meinem, wir könnten noch ins Saarland umziehen, freiwillig ein Reservat kapern und da unsere Werte nicht
musealisieren. Musealisieren. Wir würden sowas wie ein Völkerkundemuseum begehbar werden. Wir würden dort, kennst du diese Heimatmuseen, wo dann immer noch die Leute sitzen am Spinnrad und aus dem Backofen und alle Leute. Und so sitzt du da an deinem Schreibtisch, ich tue so, als ob ich Bücher lese. Und dann kommen die Leute aus der digital-diversen Klimadiktatur zu uns und sagen, ach, guck mal, wie romantisch. Ja, und dann machen wir auch so Aufführungen und ziehen uns irgendwie so an und dann feiern wir so Feste und tanzen miteinander und dann denken die, ach, wie toll, dann machen die Fotos von uns.
Wenn sie uns lassen, also ich hätte ja die Befürchtung, wenn wir sowas hinbekommen.
Nein, das war gerade ironisch, ich möchte das nicht.
Wenn wir so ein Bauernmuseumsdorf hier hinbekämen, es gibt hier sowas, heißt Kiekeberg. Also wenn man dann sagt, da sitzt der Sven dann in so einer Bäuerinnenkluft und schreibt einen Roman mit der Hand. Oder im Bayern-T-Shirt. Das geht ja dann auch nicht mehr. Ich habe die Befürchtung, dass man uns nicht mal das gönnen würde. Also würden wir jetzt das Saarland übernehmen, dürfen wir radikal humanistischen Leute. Ich glaube, man würde uns einfach eine Tüte Antrax übers Land blasen und dann einfach sagen, so, das ist mal eine gepflegte Pandemie. Da seht ihr, was man davon hat, wenn man sowas macht. Also ich glaube, da müssen wir schon im größeren Stil aufwachen und sagen,
und in allen Ernst, noch haben wir eine kleine Möglichkeit dafür zu sorgen, dass etwas passiert. Ich glaube, die wird immer dünner, aber noch sind ja nicht alle Elemente verloren, sozusagen ein, aus denen wir einen Hebel gewinnen könnten, um Einfluss zu nehmen auf die politische Situation. Die sind klein, wir sind ohnmächtig, aber wir sind immerhin noch da. Wir existieren noch.
Ja? Wir kommen aber genau, aber wenn ich das sagen darf, das war auch ursprünglich in diesem Wer, wenn nicht Bill, du weißt, dieses kleine Buch. Ich habe nicht gesagt, ich will das Saarland. Die ursprüngliche Idee war schon, dass man sagt, wir haben, wir sind outgunned und die sind mehr, die haben alle Waffen, die haben alles Geld. Aber wenn sie sich übernehmen, was immer noch passieren kann, okay, ne, 88. Minute steht 3:0 für Team Bill, aber es ist ja noch nicht vorbei. Wenn sie sich übernehmen.
Du weißt, hast nicht mit mir gerechnet.
mit dem Nobelpreis.
Das Blatt wird sich wenden. Also in 10 Minuten werden wir ganz anders über diese Dinge sprechen. Ich sag's dir.
Du sagst die ganze Zeit immer in 10 Minuten.
Soll ich mal loslegen?
Ja, leg mal los.
Ich leg mal los. Also vielleicht erstmal, vielleicht auch warne ich davor, alle Kinder zu Hause an den Fernsehern bitte nicht nachmachen. Das ist sehr, sehr gefährlich, was der Onkel macht. Also ich werde mich jetzt entsprechend natürlich auch vorbereiten müssen auf diese ganze Geschichte, weil das eine gefährliche Sache ist. Ich habe hier für mich diese Handschuhe.
Das hat jetzt wirklich, ehrlich gesagt, da
freust du dich schon die ganze Zeit drauf. Gib's zu, komm.
Ich war noch nie beim Proktologen, aber das hat jetzt stark bedroht.
So ein bisschen defekt. Schöne Grüße an Mareike. So. Ansonsten habe ich natürlich hier auch, weil wir werden mit gefährlichen Substanzen operieren, eine Schutzmaske mitgebracht.
Ja, in der richtigen Farbe.
Weil, vielleicht verzichte ich jetzt doch auf die Handschuhe. Ich gehe das persönliche Risiko ein, weil als Medizin-Nobelpreisträger muss man auch sein Leben aufs Spiel setzen. Mir ist etwas gelungen, was seit langem gefordert wird und nicht eingelöst ist. Mir ist gelungen, das SARS-CoV-2-Virus zu isolieren. Ich habe das Isolat mitgebracht. Es ist hier in einem Kochtopf. Die Kochschen Postulate wurden von mir berücksichtigt. Du wirst dich sicherlich fragen, wie ist mir das gelungen? Ich habe es zunächst mit Isolierband probiert. Das hat nicht geklappt. Und du weißt auch, warum hat es nicht geklappt? Warum geht Isolierband nicht? Richtig, wegen des Spike-Proteins. Ah. Diese vielen kleinen Stacheln, ne, die sind ja so stachig. Aber dann habe ich gedacht, Moment, Spikes habe ich ja selbst auch. Ich habe ja hier die Zuckerklatschen. So. Und jetzt werde ich das Isolat vor den Augen der Weltöffentlichkeit hier aus meinem Kochtopf ziehen. Moment.
Ja, das ist sehr schön. Beeindruckend.
Das SARS-CoV-2, ich finde jetzt schon auch, wenn du magst, darfst du die Nationalhymne singen.
Ja, könnte ich, aber ist ein Screenshot, die Nationalhymne kann ich nicht, aber die von Schweden. Aber ich hätte nicht gedacht, dass ich das mit bloßem Auge erkenne, das ist ja toll.
Also ja, das ist der Wahnsinn. Wahnsinn, ne? Mich wundert auch, warum die anderen das immer übersehen haben. Aber wie gesagt, mir ist es jetzt gelungen, dieses Virus zu isolieren. Und ich denke, also ich glaube, Bodo Schiffmann hat auch einen Preis ausgeschrieben. Ich glaube, da gab es irgendwie 100.000 oder so, soll man kriegen, wenn man es anlegt. Also ich beanspruche diesen Preis, aber damit wird es nicht getan sein. Also hier ist das Isolat. Wir haben jetzt eine neue medizinische Grundlage. Was sagst du dazu?
Ja, das finde ich großartig, weil ich muss mir diese Tastenkombination für Screenshots. Ach nee, wir haben ja doch eine Aufzeichnung. Also ja, das wird man ja auch herausarbeiten können in 4 bis 8K. Ja, großartig. Also ich könnte jetzt lügen. Ich bin sicher, dass du dafür einen Nobelpreis kriegst.
Ja, Moment. Doch, ich bin ja noch nicht am Ende.
Ach so, du hast auch keinen Stoff. Du hast natürlich auch einen Stoff gegen dieses.
Ja, natürlich, ich werde die Krankheit besiegen. Jetzt unmittelbar auch vor laufender Kamera. Moment, dazu muss ich zunächst einmal das Isolat beiseite legen, weil ich muss jetzt natürlich auch das. Ich habe jetzt auch lange überlegt, wie bekämpft man eigentlich so ein Virus? Da gibt es ja verschiedene Möglichkeiten. Ich habe das Gefühl, du nimmst das gar nicht ernst.
Doch, ich versuche einfach nur. Ja, ich werde jetzt versuchen, im weiteren Verlauf sehr ernst zu gucken. Ja,
okay. Also hier ist das Virus und ich möchte es jetzt auch besiegen. Ich finde, das ist das Mindeste, was ich tun sollte. Wie besiegt man das?
Ich weiß nicht, was für Scherzartikel du jetzt noch hast. Wahrscheinlich.
Scherzartikel. Nein. Ich fordere es zum Zweikampf, genau.
Okay.
Schnick, schnack, schnuck.
Ah ja.
Also pass auf. Schnick, schnack, schnuck. So.
Ja.
Jetzt frage ich, was hast du? Sagt das Virus. Spike-Protein. Und dann sage ich,
Immunsystem!
Und dann ist das Virus weg. So.
Ach so, okay, Moment. Ja. Moment. Aber gibt es bei Schnick, Schnack, Schnuck denn, gilt das, Immunsystem? Ja, ich denke, da gibt es nur Papier.
Das ist weg. Hast du nicht gesehen? Ist doch verschwunden. Das
Virus. Ja, habe ich gesehen. Aber ob das in Wirklichkeit auch gilt, weil es gibt...
Moment. Nein, es ist weg. Ich würde das gerne jetzt auch den Moment nutzen für eine kleine Ansprache an die Bevölkerung.
Schwedisch?
Nein, dann musst du doch gleich den anrufen.
Okay, wir können anschauen. Okay, ja, wir hören.
Liebe Mitbürgerinnen und Mitbürger, durch eine einzigartige medizinische Entdeckung und eine neuartige Therapie ist es mir soeben gelungen, das SARS-CoV-2-Virus nicht nur zu isolieren, sondern es auch zu besiegen. Die Pandemie ist hiermit beendet. Bitte feiern Sie in diesem Moment mit Ihren Familien und Ihren Freunden den Tag der Freiheit. Kehren Sie zurück zu Ihrem normalen Leben. Nehmen Sie Ihre Nachbarinnen und Nachbarn in die Arme. Und haben Sie vor allem eins nicht mehr Angst. Das Virus ist besiegt. Das Immunsystem wird Ihnen breit zur Verfügung gestellt. Sie haben es immer schon dabei. Machen Sie ausgiebig von ihm Gebrauch und lassen Sie sich nicht mehr ins Boxhorn jagen. Jeder von uns ist in der Lage, das Virus zu besiegen. Vielen Dank. Genau, singen Sie jetzt die Nationalhymne.
Ich werde das nicht tun, aber sehr schön, ja. Das können wir, vielleicht kann unsere Regie vielleicht noch ein bisschen Applaus vom Band einspielen, zumindest von so 12 bis 13 alten Frauen.
Mir geht es jetzt besser, es ist kurz.
Ja,
ist hervorragend. Ja. So, ja, jetzt, ich meine, das ist, ändert die Lage doch total.
Ja. Allerdings, also ich finde, du hast jeden Preis verdient und tatsächlich hast du ja
völlig recht. Es geht mir ja gar nicht um Personen, es geht ja darum, dass wir jetzt wieder frei sind, unser normales Leben zu führen und die Dinge anzupacken, die wirklich wichtig sind. Mhm. Oder?
Ja, was ja tatsächlich genau, was du jetzt mit großer scharlatanischer Kunst irgendwie gezeigt hast. Nein, tatsächlich ist es ja, das ist ja wirklich gut, weil du könntest dich ja tatsächlich genauso hinstellen und nach diesem
Zaubertrick.
Ja, du hast dich so hingestellt, du hast das Virus besiegt, ja. Und tatsächlich könnte man morgen überprüfen, ob denn der Virusbesieger und Nobelpreisträger Borchardt nun auch keinen Blödsinn erzählt hat. Und man würde morgen feststellen, nein, er hat es ja besiegt.
Ja, also.
Ja, also wenn man tatsächlich, also natürlich bist du ein Scharlatan, aber das wäre...
Was sagst du, Mann?
Nein, mache ich auch nicht. Aber dass man, sagen wir, das wäre ja morgen alles normal. Wir hören einfach auf zu testen und zu zählen.
Genau.
Und die Krankenhäuser sind leer. Und sagen, Heil Borchardt. Nee, heil darf man nicht sagen. Aber er hat uns
nicht
geheilt.
Meine Person ist nicht wichtig. Ich habe mich geopfert in dieser Rolle. Du hast doch gemerkt, wie schwer mir das gefallen ist, mich so weit in den Vordergrund zu spielen.
Ich habe noch nie eine so überzeugende medizinische Vorstellung. Auch irgendwie. Es ist einfach
großartig. Die Dinger, die waren nichts, ne?
Sollten wir über die Hannah-Arendt-Akademie sprechen, werden da auch solche
Nein. Okay. Ja, ich habe den Lehrstuhl für Medizin in dieser Akademie,
Das hat gefürchtet, ja.
Lass uns davon schweigen.
Nein, das hast du sehr gut gemacht. Also die Epidemie ist beendet.
Ja.
Sehr gut. Also danke Nobelpreisträger Borchardt.
Dem ist auch nichts hinzuzufügen. Ich glaube, wir sollten die Menschen auch jetzt mit diesem beglückenden Gefühl in ihren Sonntag entlassen.
Ja, dass man einfach mal tief durchatmet, also was man ja auch problemlos kann, erleichtert,
weg damit.
Mit dem Daimler ins Café fährt und wenn einer am Nebentisch niest, man fröhlich Gesundheit rüber ruft. Ja, ist, also ich bin dir extrem dankbar, dass du uns befreit hast von dieser Pandemie. Man wird dir Denkmäler setzen. Wenn du das nicht möchtest, dass das dein persönliches Denkmal ist, dann kann man da ja auch irgendwie was mit einer Maske oder sowas. Gut. Okay, ich glaube, ich habe auch nichts mehr auf dem Zettel. Ich bin jetzt einfach nur froh. Ich wollte einfach...
Genieß es wirklich. Das ist eine ganz neue Form von Freiheit, die man plötzlich verspürt.
Gut, dann mache ich die paar negativen Sachen, die ich hier noch einmal nächste Woche.
Das die mache ich jetzt nächste Woche.
Nee, wir wollen jetzt, fröhlich in den Sonntag. Herrlich, ja.
Mach's gut, mein Lieber.
Ah, danke dir. Du auch. Tschüss. Bis dann, Matthias. Ciao.